ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Und hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg mit Yasser Speck. Ich grüße Sie. Heute vor 2 Wochen ist der Cyberangriff auf Teile der Berliner Verwaltung bekannt geworden. Und spätestens seit heute ist klar, was das Ziel hinter dieser Attacke war. Berlin wird erpresst. Das hat Berlins regierender Bürgermeister heute bestätigt. Ute Schumacher aus unserer landespolitischen Redaktion berichtet über den Erpressungsversuch und die Reaktionen darauf aus dem Roten Rathaus.
Nachdem der Erpressungsversuch eingegangen war, habe man sofort Kontakt zu den Sicherheitsbehörden von Bund und Land aufgenommen, sagte Berlins regierender Bürgermeister. Am Vormittag gab es dann eine gemeinsame Sitzung. Danach kam der Senat zu einer Sondersitzung zusammen. Anschließend waren die Fraktionschefs aller im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien ins Rathaus geladen. Die Lage ist also ernst. Daran ließ Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner bei den anschließenden Statements keinen Zweifel. Er betont aber trotzdem:
Ich kann Ihnen heute in aller Deutlichkeit sagen, das Land Berlin wird sich nicht erpressen lassen.
Was die Erpresser vom Land Berlin verlangen und welche Daten sie erbeutet haben, dazu gab es von ihm keine substanziellen Auskünfte. Aus Teilnehmerkreisen erfuhr der RBB aber, dass der Senat die Erpressergruppe kennt. Die Lösegeldforderung sei mit einer sehr kurzen Frist verbunden gewesen. Zu den Daten, die abgeflossen sind, gibt es unterschiedliche Angaben. Der regierende Bürgermeister erklärte, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass auch personenbezogene Daten betroffen sind. Der Fraktionschef der Linken, Tobias Schulze, wurde deutlicher nach der Information durch den Senat.
Die Lage ist ernst, weil sensible Daten abgeflossen sind. Noch ist kein Überblick da, wie viel und welche Daten genau. Aber es ist so, dass damit gerechnet werden muss, dass diese Daten in der Öffentlichkeit auftauchen. Und insofern ist die Lage schon ernst. Aber klar ist auch, natürlich kann man sich nicht erpressen als Land, sondern muss jetzt gegen dieses kriminelle Handeln vorgehen.
In diesem Punkt sind sich Regierung wie Opposition einig. Kritik gab es von Grünen, Linken und AfD an der mangelnden Cybersicherheit des Landes Berlin. Und der Sprecher der AG Kritis, Manuel Altuk, fordert erneut mehr Investitionen in die IT-Sicherheit.
Dass man diese präventiven Maßnahmen nicht ergriffen hat, ist in der Reaktion deutlich teurer. Man hat jetzt einen US-Konzern beauftragt, der vermutlich 6- bis 7-stellig, also in die Millionenbeträge, kosten wird, auch das Ganze wieder aufzubauen, abzusichern, durchzuprüfen. Insofern ist der Schaden deutlich höher als Sicherheitsmaßnahmen.
Um den Schaden möglichst einzudämmen, tagt der Krisenstab weiter, betont Berlins regierender Bürgermeister und verspricht, es werde alles Notwendige getan, um Daten zu schützen und weiteren Abfluss zu verhindern.
Die Informationen waren das von unserer landespolitischen Reporterin Ute Schumacher. An einer Schule in Gosen-Neu-Zittau im Landkreis Oder-Spree sind gestern eine 18-jährige Schülerin und ein 30-jähriger Erzieher getötet worden. Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort festgenommen. RBB24-Reporterin Jola Jordans war heute in Gosen-Neu-Zittau, hat sich umgesehen und kam mit Bewohnerinnen und Bewohnern ins Gespräch.
Die Stimmung ist bedrückt, die Polizei ist noch vor Ort, der Eingang der Schule ist mit Flatterband abgesperrt. Was direkt auffällt, sind viele Kerzen, Blumen und Kuscheltiere, die dort liegen. Viele Menschen weinen und Schülerinnen und Schüler liegen sich in den Armen. Um zu unterstützen, ist ein Notfallteam mit Psychologen und Seelsorge vor Ort. Regulärer Unterricht findet heute nicht statt. Und auch wie es in den kommenden Wochen weitergeht, soll noch flexibel entschieden werden. Gosen-Neu-Zittau ist ein kleiner Ort mit gut 3000 Einwohnern. Hier kennen sich viele persönlich.
Ich wohne in Gosen. Es nimmt mich wirklich sehr mit. Ich kenne zwar niemanden, der jetzt dort auf die Schule geht direkt, aber irgendwie man ist eine Gemeinde, man gehört zusammen und ja, ist schon tragisch.
Das ist richtig traurig. Deswegen bin ich auch gerade hingekommen, habe ich auch ein paar Blumen gebracht.
Eigentlich würde ich hier heute arbeiten. Das hat mich schon ziemlich geschockt, auch wenn mein Kind nicht dabei ist. Aber ich kenne die Schüler und auch den Erzieher, der dabei sein Leben gelassen hat. Bin da schon sehr berührt davon.
Ich war auch mal Lehrer gewesen, da fühlt man natürlich besonders mit. Und man kann das überhaupt nicht verstehen, wie sowas passieren kann.
Nach dem derzeitigen Stand wurde eine 18-jährige Schülerin getötet. Ein 30-jähriger Erzieher soll eingegriffen haben und wurde dabei so schwer verletzt, dass er später an seinen Verletzungen starb. Laut Staatsanwaltschaft soll der mutmaßliche Täter der Ex-Freund der 18-Jährigen sein. Es wurde jetzt ein Haftantrag gegen den gestern festgenommenen 19-Jährigen gestellt. Vor Ort war Michael Kunz. Er ist Pressesprecher der Schule und sagt, dass es gerade vor allem erst einmal darum geht, sich auszutauschen und Unterstützung zu geben.
Die Schülerinnen und Schüler, die in das Gebäude gehen, sind sehr ergriffen. Wir hoffen inständig, dass wir ihnen mit unseren Hilfsangeboten auch wirklich gut Hilfe zukommen lassen können. Hier rechts von uns ist der größere Andachtsort, an dem auch Blumen Blumen niedergelegt werden, Kerzen angezündet werden, sicherlich auch die eine oder andere Botschaft. Und wir haben im Gebäude selbst auch nochmal einen separaten Bereich eingerichtet, also wie ein Kondolenzbuch aufgestellt, also dass wirklich hoffentlich alle eine Möglichkeit bekommen, ihrer Trauer in irgendeiner Form Ausdruck zu verleihen.
Am Montag sollen noch nicht alle Klassen wieder regulär zur Schule gehen und es wird geguckt, wie man wieder in einen geregelten Schulalltag zurückkommt.
Die Staatsanwaltschaft spricht mittlerweile von einem mutmaßlichen Femizid. Informationen waren das von rbb24-Reporterin Jola Jordans. In Velten im Landkreis Oberhavel gab es vergangene Nacht einen Stromausfall. Rund 2200 Haushalte waren davon betroffen, schätzt die Stadtverwaltung. Grund waren offenbar zwei gestörte Hauptstromleitungen, die in die Stadt hineinführen. rbb24-Reporter Chris Rudolf hat sich in Velten umgehört.
Handyklingeln in der Stadthalle Velten. Gut 20 Telefone hängen hier an Steckdosen und laden. Genau dafür hat die Stadt die Halle heute geöffnet. Viele Menschen aus der Umgebung sind hier, darunter Mütter mit Kindern. Sie machen sich Tee oder Essen in der Mikrowelle warm. Hier gibt's Strom, anders als in Velten Süd. Dort war seit der Nacht alles aus.
Heute Morgen um 3, weil ich da auf Toilette musste.
Heute Morgen ging das Licht dann auf einmal nicht mehr an.
Nein, mir ist es heute Morgen aufgefallen, als ich mir einen warmen Cappuccino machen wollte.
Aber der Stromausfall macht sich an noch mehr Stellen in Velten bemerkbar.
Ich wäre gern einkaufen gegangen, aber das ging ja jetzt leider nicht.
Ja, die Ampeln sind aus, die Bahnschranke funktioniert nicht wirklich.
Betroffen ist auch die Schule von Jenne.
Ich finde auch krass, dass die Schule heute nicht ist, weil der Feueralarm nicht funktioniert.
Das findest du jetzt aber auch nicht schlimm, dass das ausfällt, oder?
Nein, finde ich nicht. Ich finde es nur für meinen Bruder schade. Der Arme, der muss zur Schule gehen, weil bei ihm funktioniert's.
Jenne und Mutter Jasmin verbringen den Tag nun in der Stadthalle.
Machen das Beste draus. Ich finde auch ganz toll, was sie hier alle aufgebaut haben. Und ja, hier wird sich gekümmert.
Die Stimmung ist entspannt. Einige arbeiten sogar in der Stadthalle an ihren Laptops. Ein betroffenes Seniorenheim bekommt ein Notstromaggregat der Stadtwerke. Auch die Supermärkte werden so versorgt, damit keine Lebensmittel verderben. Bürgermeisterin Manuela Nebel ist zufrieden, wie die Stadt das Problem gehandelt hat.
Alle Beteiligten haben ganz wunderbar zusammengearbeitet. Es war für mich heute wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie gut alle Beteiligten zusammenarbeiten können, wenn es drauf ankommt.
Sagt Manuela Nebel, Veltens parteilose Bürgermeisterin, im Beitrag von rbb24-Reporter Chris Rudolf. Raus aus der Schule, rein in die Natur. Das sollte eigentlich kein Problem sein, passiert aber viel zu selten. Um das zu ändern, gibt es jetzt den Brandenburgischen Wildtiertag. Heute fand der zum ersten Mal statt. Die Premiere im Cottbusser Tierpark hat rbb24-Reporter Dirk Schneider beobachtet.
Auf zwei Bänken sitzen Schülerinnen und Schüler am Stand des Naturparks Niederlausitzer Heidelandschaft. Sie hören Ilona Erdle zu. Die hat ein Kartenspiel zum Balzverhalten der Auerhühner mitgebracht. Wer die meisten Federn hat, gewinnt, wie im richtigen Leben.
Wenn die Walz ist, dann präsentieren die sich besonders hübsch. Und die Auerhähne, die stellen ihre Federn auf, um zu zeigen, ich bin es wert, dass du, Weibchen, mit mir zusammen die Walz machst.
Locker und unverkrampft geht es zu. Ramona Noack vom Igelnetzwerk Lausitz will auch Interesse wecken. Sie hat kleine Igelkinder mitgebracht. Streicheln ist erlaubt.
Super wichtig ist das, weil man geht übers Herz und das Herz öffnet und die Emotion öffnet und dann sind die Fragen natürlich ganz andere und dann kann man auch ganz anders erklären.
Es wird ein Dauerplausch, die Kinder haben Fragen ohne Ende. Das Interesse freut Laura Ketzmerik. Sie ist die Zoopädagogin im Tierpark Cottbus. Auch sie hat heute dazugelernt für ihre Arbeit in der Zooschule.
Jetzt würde ich, glaube ich, noch mehr dazu sagen, wenn ihr das mal in der Natur sehen wollt, dann geht doch mal dahin, fragt doch mal in dem Naturpark oder im Biosphärenreservat nach, macht doch mal eine Führung dort, dass sich das quasi ergänzt.
Sagt Zoopädagogin Laura Ketzmerik im Beitrag von rbb24-Reporter Dirk Schneider aus Cottbus. Und wenn Sie am Wochenende noch nichts vorhaben oder noch eine Lücke haben, dann habe ich jetzt einen Tipp für Sie. Heute startet nämlich das 25. Stadtfest in Eisenhüttenstadt. Die Fahrgeschäfte sind aufgebaut, die Showbühnen stehen und im Stahlwerk kocht der Stahl. Was die Besucher in Hütte erwartet, erzählt Elke Bader.
Es gibt natürlich viel Musik. Auf den Bühnen sollen die Hermes Hausband, Schlagersänger Olaf Berger und erstmals die Popsorben das Publikum in Partystimmung bringen. Dafür besuchen viele ehemalige Eisenhüttenstädter ihre Heimat, erzählt Bürgermeister Marco Henkel.
Man trifft Leute aus Schulzeiten, aus Ausbildungszeiten. Es finden ja parallel Klassentreffen statt. Das ist der Termin im Jahr, wo alle wirklich wieder zurück nach Eisenhüttenstadt kommen.
Für sie öffnen Eisenhüttenstädter einmalig altbekannte Gaststätten wie zum Beispiel das Lunik. Oliver Funke von der Gebäudewirtschaft Eisenhüttenstadt lädt zu Kaffee und Kuchen auf die legendäre Lunik-Terrasse ein.
Wir machen am Sonntag einen klassischen Frühschoppen und wir haben ein bisschen jazzige Musik. Das war schon immer die Lunik-Terrasse und die wurde auch schon immer so genutzt, wenn schönes Wetter war, eben draußen essen und trinken.
Und es gibt Besichtigungsfahrten durch das Stahlwerk. Das gibt tolle Fotos fürs Familienalbum. Apropos Fotos, auf der Festmeile treffen die Besucher garantiert auf Pittiplatsch. Ihn kennt wirklich jeder, sagt Organisatorin Alexandra Böck.
Pittiplatsch hat auch wirklich viele Anhänger bei den Eltern, bei den Großeltern. Sie sagen es nicht so laut, aber ein Bild mit Pittiplatsch muss dann doch sein.
So wird das dreitägige Stadtfest ein Fest für die ganze Familie.
Elke Bader war das über das Stadtfest in Eisenhüttenstadt, das an diesem Wochenende stattfindet.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Silvia Wassermann und Ina Tschitschikowski. Tod und Sterben, das ist für viele immer noch ein Tabu, vor allem für junge Menschen. Doch wie gehen sie mit ihrer Trauer um und wer kann helfen? Florentin und Jonathan haben ihre Schwester verloren. Völlig überraschend stirbt Amalia mit nur 15 Jahren an einem epileptischen Anfall. Musik hilft den Brüdern bei der Trauer. Seit anderthalb Jahren fehlt Amalia und ohne dich kein Wir beschreibt die Situation der Familie Düker. Deshalb haben sie dieses Lied für ihre Schwester geschrieben und auch für sich, findet Florentin.
Man konnte manche Sachen, die man so im Gespräch nicht ausdrücken konnte, über die Musik besser beschreiben oder einfach dieses Singen war befreiend.
Für Jonathan ist Musik zudem
Sprachrohr, emotionale Ablage, emotionaler Ausdruck. Ich glaube, von A bis Z alles.
Dort, wo sich die Familie zu Hause am meisten aufhält, da steht auch Amalias Foto. Umrahmt von einer Lichterkette schaut ein fröhliches Mädchen mit brauner Lockenmähne in die Kamera.
Wir haben es auch ausgewählt, weil es halt wirklich so dieser Blick, den blauen Augen, das ist einfach die Schönheit in Person. Sowas auch zu zeigen und nicht einfach so die Sachen wegzunehmen und einfach, das ist ja das Schöne. Das finde ich, ist auch mal schön, dass man weiß, sie ist immer noch da irgendwie.
Florentin ist inzwischen 15, so alt wie seine Schwester damals, als sie starb.
Man muss es auch zulassen, diese Trauer, und da muss man auch ehrlich zu sich sein, wenn man sagt, es ist gerade scheiße und ist nicht weg. Also die meisten Leute können auch gar nichts dafür, die noch nie mit dem Tod konfrontiert wurden und die wünschen auch nur das Bestmögliche, aber ich finde manchmal ist es auch einfach besser, wenn man sagt, ich weiß gar nicht, was dazu sagen soll, es tut mir einfach nur leid. Anstatt man sagt, es wird schon wieder irgendwelche Sprüche probiert.
Seit 25 Jahren begleitet der Hospiz- und Palliativberatungsdienst Potsdam Menschen in schweren Zeiten. Schwerkranke, Angehörige und Trauernde. Mit Mut, mit Aufmerksamkeit und mit dem, was oft am meisten zählt. Einfach da sein. Nicole Menzel und Miriam Stamm helfen aber nicht nur beim Trauern. Sie organisieren auch gerade eine Ausstellung zum Thema Jugend und Trauer mit dem Titel »Das ist doch einfach nur Scheiße, wie Jugendliche ihre Trauer erleben«.
Es hat einen ganz schön provokanten Titel, »Das ist doch einfach nur Scheiße«, aber so ist es halt auch. Das soll ja auch so ein bisschen auffallen, auch noch mal eine andere Sprache sein, eine jugendliche Sprache, die auch Jugendliche anspricht. Genau. Wir machen das richtig mitten rein in die Nikolaikirche. Wir machen das mitten auf dem Marktplatz dort und laden dazu ein. Wir laden auch Schulen ein.
Eingeladen ab dem 31. August in der Nikolaikirche in Potsdam sind auch Lehrer, Erzieher, um über die Trauerarbeit ins Gespräch zu kommen. Denn es gibt, auch wenn man es ungern hört, kaum einen Jahrgang, wo nicht irgendjemand stirbt. Nicole Menzel ist die Trauerbegleiterin von Familie Düker. Der Tod von Amalia sei für Florentin und Jonathan besonders schwer gewesen.
Für Jugendliche, wenn ein Geschwisterkind stirbt, ist auf jeden Fall, dass die Eltern sehr belastet sind durch den Tod des eigenen Kindes. Die Kinder und Jugendlichen auch einen Teil die Eltern verlieren, die sie vorher kannten. Das Familienleben verändert sich komplett. Es ist erstmal nichts mehr so, wie es vorher war.
Florentin Düker ist inzwischen Teil ihrer Jugendgruppe. Hier gehen sie paddeln, quatschen oder sind einfach nur füreinander da.
Wenn ich ganz ehrlich bin, am Anfang, als ich hingekommen bin, war ich erstmal so, mal schauen. Aber ich muss sagen, so eine Gespräche mit Leuten, die einem auch verstehen und die das selber durchgemacht haben, das ist echt schön, mit denen nochmal zu reden und das ist auch echt hilfreich für die eigene Reflexion.
Das Reden oder Singen hilft, hat auch dem inzwischen 20-jährigen Jonathan beim Verarbeiten geholfen.
Ich fahre nur ganz gut, so ganz weit weg.
Und auch den Tränen freien Lauf zu lassen.
Es gibt so ein Sprichwort, was Mama immer gesagt hat. Ich weiß gerade nicht mehr genau, woher sie es hat. Aber jede Träne, die geweint werden will, wird am Ende des Tages irgendwann geweint. Und das aber lange in sich zu behalten, tut einem nicht gut.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Yasser Speck.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann einfach abonnieren und wieder reinhören. Und für einen kompakten Nachrichtenüberblick über die gesamte Woche empfehlen wir den Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. 2 Journalisten, die sehr gut informiert sind, aber nur selten einer Meinung. Immer freitags schauen sie zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. 7 Tage wach gibt es zum Beispiel in der ARD Sounds App.